Helene Grünes Moos. Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
Ein ganz herzliches Willkommen und Hallöchen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Mein Name ist Antje und ich bin natürlich wieder nicht allein, denn der Stefan ist wieder mit dabei.
Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Springer aus Herten.
Genau, und weil ich das bisher in den Folgen nicht gemacht habe, aber es wäre so schade, das unerwähnt zu lassen, es gibt eine Folge, in der wir beide uns und unsere Geschichte bzw. unsere Beziehung mit Bibi Blocksberg näher erläutern. Da geht es also ausnahmsweise mal nur um uns. Und wer sich das anhören möchte, um uns vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, der kann sich da gerne die, ja, erste Folge, wenn man so möchte, beziehungsweise die erste, die wir aufgenommen haben, kann er sich gerne einmal anhören. Und dann auch direkt entscheiden, ob er uns einfach mal anschreiben möchte. Denn man kann mit uns in Kontakt treten über die sozialen Netzwerke. Wie erreicht man dich denn am besten, Stefan?
Ja, am besten macht man das, wenn man auf Instagram geht. Da habe ich einen Account, der heißt Springers Hörspiele. Und da könnt ihr mir auf jeden Fall Nachrichten schreiben. Und ich garantiere euch, dass ich sie auch beantworten werde.
Und wenn ihr sowieso gerade auf Instagram seid, dann könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbeischauen. Mich findet ihr dort nämlich unter Antje Wessels und auch da könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Genauso wie unter Twitter oder beziehungsweise auf Twitter, da findet ihr mich ebenfalls unter @AntjeWessels. Oder aber ihr sucht den direkten Kontakt zu Kiddings, die uns hier einmal mehr sehr freundlich unterstützen in diesem Projekt. Und dort findet ihr, beziehungsweise Kiddings findet ihr ebenfalls bei Instagram oder Twitter unter Bibi Blocksberg Original oder unter dem YouTube-Account bibiblocksberg.tv. Und damit hätten wir das Ganze schon mal abgeschlossen und sprechen heute in dieser Folge über, ich würde mal sagen, ganz viele Themen auf einmal, denn wir haben in einer oder wollten in dieser einen Folge mal tatsächlich all das aufgreifen, was mit Bibi Blocksberg zu tun hat, was aber nichts mit der Hörspielserie zusammenhängt. Denn man muss ja sagen, in der Regel verbinden wir mit Bibi Blocksberg die Hörspielserie, die mittlerweile auch viele Folgen umfasst.
Das, 137.
Genau, das ist das Medium oder die Möglichkeit, Bibi Blocksberg zu konsumieren mit den meisten Folgen oder meisten Teilen, wenn man so will. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt nämlich zum Beispiel auch eine Zeichentrickserie. Und mit der bin ich tatsächlich ebenfalls so ein bisschen aufgewachsen, würde ich sagen. Also ich habe tatsächlich gar nicht wahrgenommen damals als Kind, dass die Zeichentrickserie ja mehr oder weniger ein Ableger der Hörspielserie ist. Also dass die Hörspielserie als erstes da war und dann die Zeichentrickserie kam. Sondern für mich existierte beides von Anfang an. Wie ist das bei dir?
Ja gut, ich bin ja ein paar Jahre älter als du. Das können wir hier getrost sagen. Ich bin ja Jahrgang 83. Da gab es nur die Hörspielserie, mit der ich natürlich groß geworden bin. Aber es ist wirklich interessant zu verfolgen, was daraus so alles entstehen kann.
Ja, genau. Vor allen Dingen gerade bei der Zeichentrickserie ist es so, ich habe einige Folgen und es ist in der Anfangsphase ja so gewesen, dass insbesondere Folgen aus der Hörspielreihe dann nochmal als Zeichentrickfolgen veröffentlicht wurden. Mittlerweile gibt es ja auch Folgen oder Geschichten, die nur im Zeichentrickmedium existieren.
Genau, da hat man sich ein bisschen gewandelt. Ne? Ich glaube, die ersten Geschichten waren sehr nah an den Hörspielen orientiert und in jüngerer Zeit macht man es eben autark.
Genau, und das bedeutete für mich halt, dass es einige Folgen gibt, die ich erst als Zeichentrick-Episode kennengelernt habe. Und dann war das für mich tatsächlich eine Umstellung, sie als Hörspielfolge zu hören, aber andersrum halt genauso. Bestes Beispiel, oder ich habe zwei Beispiele in der Hinsicht, das ist einmal der Wetterfrosch und das ist einmal das Wettfliegen.
Okay.
Das sind beides Folgen, die sehr nah beieinander sind. Also da gibt es auch keine Abweichung irgendwie im Plot, sondern es unterscheiden sich die Folgen in erster Linie natürlich dadurch, die Zeichentrickserie ist allein deshalb schon ein Stück kürzer, weil ja die Erzählerpassagen wegfallen.
Richtig.
Es gibt keine Erzähler in der Zeichentrickserie. Und manche Sachen werden so ein bisschen gerafft, weil man muss ja nichts erklären. Also es gibt ja auch viel in der Bibi Blocksberg Hörspielreihe, gibt es ja hin und wieder auch mal oder muss es geben, so Erklärdialoge, dass Bibi Blocksberg halt ein Bild, das man in der Zeichentrickserie natürlich sieht, nochmal beschreibt, damit man sich das als Zuhörer vorstellen
Was
kann.
Was ja auch eine Herausforderung ist, weil die Zeichentrickserie auch ein ganzes Stück kürzer ist als eine Hörspielfolge.
Genau, ich glaube 20 Minuten,
25
so in dem Dreh, also da fällt halt schon ein bisschen was ab. Und was mich aber vor allem als Kind irritiert hat, war eben, oder nein, ich will jetzt nicht sagen irritiert, aber wenn man als Kind sehr oft eine bestimmte Hörspielfolge hört, irgendwann kann man die auswendig mitsprechen. Man kennt die Art, wie Worte oder Sätze betont werden und so weiter. Und wenn das dann in der Zeichentrickfolge, wie gesagt, genauso wie andersrum, wenn das dann in der Formulierung auch nur ein Tick anders ist, dann irritiert einen das. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war.
Das krasseste Beispiel für mich ist die Sache mit den Weihnachtsmännern.
Weil?
In der Hörspielserie ist es ja ein Quintett, sie bestehen aus fünf Leuten und in der Zeichentrickserie sind es meines Wissens nach nur drei.
Das kann sein. Ich glaube, ich habe die Weihnachtsmänner-Folge nie gesehen. Mhm. Ich glaube, ich habe die tatsächlich nur gehört.
Das ist sehr lange.
Und generell bin ich von dem Konsum der Zeichentrickserie so ein bisschen weggekommen.
Okay.
Also da hat die Serie für mich tatsächlich ausschließlich bislang nostalgischen Wert.
Ja.
Ich habe vor einer Weile, da haben sie so eine Sonderfolge rausgebracht zu Halloween. Hast du die gesehen?
Ja, die ist sehr gut. Sehr
Wollte ich gerade sagen, die ging dann ja aber auch ein bisschen länger. Und da hatte ich so das Gefühl, das war so richtig so ein Event. Ich habe damals sogar eine Pressemeldung dazu bekommen, dass die Folge erscheint. Und da hatte ich so das Gefühl, okay, das geht mal so ein bisschen raus aus diesem, wir machen eine Zeichentrickserie als salopp formuliert Kinderbespaßung.
Ja.
Und wir nehmen uns hier nochmal wirklich, stecken hier nochmal richtig viel Arbeit rein, um hier eine aufwendige Folge zu produzieren.
Ja, also um das so ein bisschen in den historischen Kontext einzuordnen, die erste Hörspielfolge erschien ja 1980.
Mhm.
Und die erste Zeichentrickfolge, die allererste, die man ja als Zeichentrick animiert hat, das war Hexen gibt es doch.
Mhm.
Das war 1994.
Mhm.
Und ich glaube, danach hat sich das so in der zweiten Hälfte der 90er etabliert.
Und da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob mir meine Erinnerung da einen Streich spielt, aber vielleicht weißt du das ja. Ich meine, ich hätte als Kind, es gab mal eine Zeit, um das kurz auszuholen, es gab mal eine Zeit, da fanden das Trickserien, Schöpferinnen und Schöpfer, oder war das wohl ertragreich für die, verschiedene Episoden einer Folge aneinander zu reihen und als Kinofilm rauszubringen? Und ich meine, so etwas gab es auch bei Bibi Blocksberg. Erinnerst du dich daran? Oder?
Nicht wirklich, nein.
Okay, wenn du das nicht weißt, dann gab es das bestimmt nicht. aber ich hätte jetzt wetten können. Aber egal, dürfen gerne die Hörerinnen und Hörer da draußen einmal recherchieren.
Obwohl ich die Zeichentrickserien eigentlich die Folgen fast alle gesehen habe.
Ja, wie gesagt, also ich gerade so der Wetterfrosch oder auch das Wettfliegen, es gibt sogar eine Folge, die finde ich als Zeichentrickfolge.
Ja, auch die Vampire finde ich toll.
Ja, es gibt sogar eine Folge, die finde ich als Zeichentrickserien-Episode ein bisschen besser gelungen als Hörspiel-Episode, weil wir uns da einig sind, dass das eine der am wenigsten guten Folgen ist, nämlich als Babysitter.
Ja, okay.
Und da finde ich, hat man es geschafft, in der Zeichentrick-Episode so ein bisschen noch Witz aus Sachen rauszuziehen, der einfach in der Hörspielfolge komplett auf der Strecke geblieben ist. Und die ist ja auch deutlich kürzer, die Folge. Man muss sich da nicht die ganze Zeit mit den schreienden Kindern herumschlagen.
Das ist im Hörspiel in der Tat eine Spur zu viel.
Ja, auf jeden Fall. Und welche ich ebenfalls noch mag, weil ich finde, dann nimmt das ein bisschen dieses eher unheimliche Gefühl, was du auch schon bestätigt hast. Ich mag auch die dreimal schwarzer Kater-Folge als Zeichentrickfolge ein bisschen lieber als Hörspiel-Folge.
Definitiv, da bin ich bei dir.
Und gibt es tatsächlich noch irgendetwas, was dich mit der Zeichentrickserie verbindet? Guckst du das noch? Also auch jetzt unabhängig von deinem, wie soll ich sagen, ich würde fast behaupten, unabhängig von deinem Recherche-Gedanken, weil natürlich alles, was mit Bibi zu tun hat.
Nein, aber ich sag, ab und an läuft es ja auch im Fernsehen, dann gucke ich da schon mal rein, ja.
Gibt es ja mittlerweile auch, und da könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen, die MacherInnen beflügeln könnte, da auf jeden Fall weiter neue Sachen zu produzieren, denn jetzt ist es ja, hat es ja auch die Streaming-Dienste erreicht.
Genau.
Bei Amazon Prime gibt es das, bei Netflix unterschiedlich immer mit den Staffeln, also warum auch immer das so ist.
Aber wir sind mittlerweile bei über 60 Folgen in der Zeichentrickserie angekommen.
Genau, kann man sich auch bei iTunes und so weiter kaufen. Also das hat wirklich Zuschauer und Zuschauerinnen.
Ja,
und
das kommt gut an.
Genau, aber wie gesagt, was mich halt angeht, ich bin dann doch eher jemand, aus nostalgischen Gründen gucke ich die alten Folgen.
Ja.
Und die neueren sind da eher nicht so meins, muss ich tatsächlich sagen. Ja, wir haben eben schon kurz über Filme gesprochen. Wie gesagt, da hat mir meine Erinnerung offenbar einen Streich gespielt. Mittlerweile glaube ich sogar, es war nicht Bibi Blocksberg, sondern Pippi Langstrumpf. Aber ist ja auch egal.
Bei Pippi Langstrumpf hat man das auf jeden Fall gemacht.
Dann war das wahrscheinlich das, was ich gesehen habe.
Da hat man mehrere Serien zu einem Film zusammengeschnitten. Okay. Oder eben andersrum.
Gut, dann habe ich hier auf jeden Fall eine Antwort auf die Frage, die mich seit ich 10 bin beschäftigt. aber apropos Film, es gab ja Filme. mit Bibi Blocksberg. Zwei Stück Realfilme, einmal von 2002, einmal von 2004. Und um dann direkt weiterzugehen, wir reden gleich noch über das Spin-off ganz kurz, nämlich Bibi und Tina. Da gibt's ja die letzten, oder gab es ja vier Filme von Detlef Buck allesamt. Und die haben ja wirklich einen Hype losgetreten. Aber lass uns erstmal über die Realfilme von 2002 und 2004 sprechen. Wie hast du die denn in Erinnerung?
Ich muss dazu sagen, ich habe den ersten Film sogar im Kino gesehen.
Ich auch. Ich glaube, einen von beiden habe ich auch im Kino 2002. Gesehen, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, 2002, der Bibi Blocksberg-Film, da hat man ja für die beiden Filme eine neue Gegenspielerin geschaffen, nämlich Rabia von Katzenstein.
Genau.
Na, ich glaube, sie war auch so ein bisschen das Vorbild hinterher für Malizia, weil könnte die beiden sein. Kommen sich von ihrer Verhaltensweise doch schon sehr, sehr nahe.
Und es ist generell immer sehr, sehr schwierig, natürlich eine Vorlage, die sich sehr etabliert hat, die sich sehr eingeprägt hat, in ein neues Medium zu übertragen. Es gab vorher keine Realfilme. Wir haben Bibi wahlweise als Hörspiel oder maximal als Zeichentrickfigur kennengelernt. Selbst wenn wir sie, selbst die Leute, die sie nicht in der Zeichentrickserie gesehen haben, kennen ja die Cover, also dieses Bild von Bibi Blocksberg, wie sie aussieht, wie sie klingt vor allem, wie sie sich gibt, das ist halt wahnsinnig festgesetzt.
Und ich glaube, das ist auch dann eine Herausforderung, sowas auf die große Leinwand zu bringen.
Auf
wenn
jeden
du plötzlich
Fall.
Den Raum dieser virtuellen Welt, die wir ja haben, mit Zeichentrickfiguren, wenn du den verlässt und das so in die Reale umsetzt.
Genau, und es ist ja nicht nur das. Du hast ja, wenn du dir das alles anhörst, entsteht ja in deinem Kopf auch Kopfkino. Deshalb ist es sehr, sehr schwer, und da ist Bibi Blocksberg ja noch nicht die einzige Reihe, die sowas hat, das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber die sowas hat über sich ergehen lassen müssen, so eine Übertragung ins Realfilm-Setting. Und ich muss aber sagen, ich finde, die Art und Weise, wie man sich an der Vorlage orientiert, ist gelungen.
Ja.
Also ich finde, da haben sie jetzt keine großen Fehler oder Widersprüche im Vergleich zur Serie gemacht. Und man hat es ergänzt um so ein paar Dinge, die halt einfach in einem Realfilm-Setting mehr Sinn machen.
Also, da sind viele gute Elemente drin. Wir haben so ein bisschen den Streit bei Blocksbergs. Wir haben die böse Hexe als Gegenpart dazu. Wir haben die kleine Bibi. Wir haben ihre Freunde dabei. Ich finde, so von der Story her hat das alles ganz gut gepasst.
Genau. Und vor allen Dingen, was halt in den Filmen noch so ein bisschen mehr rauskam, war, dass Bibi, die Figur von 2002 zu 2004, sich so ein bisschen weiterentwickelt hat. Ich erinnere mich an ein Interview mit der Darstellerin von Bibi Blocksberg, die halt gefragt wurde in diesem Interview, wie hat sich das denn verändert von Film 1 zu Film 2? Und da hat sie geantwortet, ich durfte ein bisschen mehr meckern, weil ich bin jetzt in der Pubertät. Das hat sie in dem Interview gesagt. Und ich finde auch, man hat sich da so ein bisschen getraut, eine Weiterentwicklung im Charakter ihr zuzugestehen, die ist da so, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, die es in der Hörspielreihe nicht gibt. Weil
ja, würde ich so nicht sagen. Ich glaube, Bibi hat sich auch in der Hörspielserie im Zeitraum von 40 Jahren durchaus ein bisschen verändert. Ich finde, sie wirkt heute schon deutlich älter und reifer als in den frühen Folgen.
Ja, nur ist die Frage natürlich, ob das beabsichtigt ist, ne? Oder ob sich das einfach so entwickelt.
Na, die Frage ist ja, sind 13-Jährige heute anders als früher?
Das stimmt.
Vermutlich wird das so sein. Aber ich erinnere mal so an die allerersten Folgen. Bibi wird ja da noch als ein doch recht kleines, junges Hexenmädchen dargestellt, die sich gerade mit dem Erlernen von Sprüchen doch sehr schwer tut. Hat noch Probleme, auf Kartoffelbrei zu fliegen und versucht dann Boris in einen Frosch zu verwandeln. Und es gelingt ihr nur im Schwimmhäute zwischen die Finger zu hexen. Da ist sie heute einfach viel, viel weiter.
Ja, stimmt, da hast du recht. Wobei ich da so ein bisschen das einfach einschränkend sehe, weil es natürlich dadurch, dass die Folgen allesamt in sich geschlossen sind und wir ja auch schon darüber gesprochen haben, dass es so diesen großen Erzählbogen gar nicht zwingend gibt, dass es natürlich jetzt nicht so ist. Ich sag mal so, wir haben die Folge mit dem Superhex-Spruch beispielsweise. Und mal unabhängig davon, dass wir uns ja in der Folge über Logikfehler und so weiter schon über die Widersinnigkeit dieses Inhalts so ein bisschen ausgetauscht haben, ist es ja nun nicht so, dass man sagen kann, sie hat in der Superhex-Spruchfolge für die Zukunft gelernt.
Richtig.
So, und deshalb, und ich finde schon, dass man bei den Realfilmen, dass man merkt, die bauen aufeinander auf und da ist dann auch eine charakterliche Reifung vorhanden, die man auch auf die Ereignisse, die man in Film 2 auf die Ereignisse von Film 1 beziehen kann.
Und was man dem Film ja auch hoch anrechnen muss, wir bleiben jetzt erstmal beim allerersten, auch von den Schauspielern her richtig gut besetzt. Ich sag mal, Corinna Harfouch ist eine der besten deutschen Schauspielerinnen, die es überhaupt gibt seit vielen Jahren. Mhm. Die in der Rolle der Rabia von Katzenstein, also besser geht's ja gar nicht.
Ja, und auch generell die Art, wie man hier die Hexkraft und so weiter darstellt. Es ist immer schwierig und das war nicht nur Anfang der 2000er schwierig, das ist auch jetzt im Jahr 2021 oder wann auch immer ihr das hört, immer noch schwierig, so glaubhaft zum Beispiel Fliegen darzustellen. Mhm. Und das hat man für die damaligen Verhältnisse alles wirklich, gerade so mit den minimalistischen Mitteln, fast schon wirklich gut gelöst.
Ja.
Und man kann sich die Filme heute immer noch gut angucken. Also da hat so ein bisschen natürlich der Zahn der Zeit dran genagt. Das ist immer bei Filmen so, die mit vielen Computereffekten arbeiten. Aber so im Großen und Ganzen lebt der Film nicht von den Effekten, sondern von der Interaktion der Figuren, von dem Humor und
ja, und wie gesagt, als er damals ins Kino kam, das war schon was Revolutionäres in gewisser Weise. Aber um mal klarzustellen, wie alt der Film mittlerweile auch ist, die Hauptdarstellerin Sidonie von Krosigk, die ist mittlerweile über 30 und hat längst geheiratet.
Ne? Ja, vor allen Dingen kann ich tatsächlich mal empfehlen, im Internet mal zu gucken, wie die Dame mittlerweile aussieht, weil da gibt's einige Bilder, die hat sich sehr verändert. Und sowas finde ich immer super spannend.
Aber ich finde, sie hat immer noch dieses kleine, süße Babygesicht.
Genau, ja.
Das ist unverkennbar.
Genau. Und man muss halt wirklich sagen.
Und sie ist noch aktiv als Schauspielerin, muss man ja auch sagen.
Und man muss halt wirklich sagen, Bibi Blocksberg und mehr noch Bibi und Tina. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich bin ein riesengroßer Fan der Bibi und Tina Realfilmreihe. Die haben halt wirklich etwas geschafft, was andere Reihen in der Form nicht geschafft haben. Ich erinnere da zum Beispiel nur an die drei Fragezeichen-Filme, die auch generell ein deutlich schlechteres Standing haben. Und während die Bibi-Blocksberg-Filme in der Bibi-Blocksberg-Community...
Die ich nicht gesehen habe, nein.
Und während die Bibi-Blocksberg-Filme in der Bibi-Blocksberg-Community ja auch gut ankamen, sind sich bei den drei Fragezeichen, in der Drei-Fragezeichen-Community alle einig, dass die nicht wirklich gelungen sind.
Auch die recht neue Serie zu Bibi und Tina, die ja vor einem Jahr veröffentlicht wurde, die hat ja auch sehr positive Reaktionen bekommen.
Genau, ja. Und wie gesagt, es ist ein schmaler Grat, es ist generell ein sehr schwieriges Unterfangen, da die Übertragung vom einen Medium ins andere hinzukriegen.
Das ist auch gewagt, weil entweder wird es ein großer Erfolg oder es geht richtig in die Hose.
Eben, und ich würde mich tatsächlich freuen, jetzt wird es natürlich mit komplett anderen Darstellern soweit sein.
Natürlich.
Aber wenn man sich nochmal daran versucht, Bibi Blocksberg als Realfilm zu übertragen, das
würde ich mir sehr gerne ansehen, gerne.
Jetzt habe ich das schon vorweggenommen, wie stehst du denn zu den Bibi und Tina Realfilmen?
Ich habe sie auch gesehen und ich bestätige das, was du gerade gesagt hast. Mir gefallen die Filme auch, ja.
Also ich muss tatsächlich sagen, wir wollen jetzt hier nicht ganz so intensiv drauf eingehen, weil es ist natürlich Bibi und Tina und nicht Bibi Blocksberg, aber es unter den Tisch fallen zu lassen, wäre einfach nicht richtig. Und ich muss das tatsächlich sagen, ich habe zu den Filmen habe ich auch mehrmals mit beispielsweise Detlef Buck gesprochen und so weiter. Und habe mich so ein bisschen mit ihm darüber unterhalten, was denn so wie er an das Projekt rangegangen ist. Und dass er mir damals erzählt hat, er hat die Folgen mit seinen Kindern rauf und runter gehört und war irgendwann selber total in dieser Welt drin. Das ist für mich etwas, was man, finde ich, den Film total anmerkt. Ich finde, Detlef Buck hat zu 100% verinnerlicht, was für eine Welt er da erschafft.
Das ist es. Es geht nämlich um die Welt, weil sich die Filme, sag ich mal, rein inhaltlich betrachtet, von den Hörspielen schon absetzen.
Ja.
Sie sind ja auch mehr oder weniger so ein bisschen schon fast wie so ein Musical aufgebaut.
Ja, eben. Also, was die Reihe alles hervorgebracht hat mit dem.
Also, es ist anders. Aber es ist trotzdem Bibi und Tina.
Ja, eben. Und genau das ist es. Also auch mit den Geräuschen, die man aus den Hörspielen kennt. Das ist ja zum Beispiel, was haben die Bibi Blocksberg-Filme nicht gehabt. Die haben sich komplett neue Hexgeräusche und so weiter, mussten sie da nutzen. Und bei den Bibi und Tina-Filmen hat man sehr viele Dinge dieser Art beibehalten. Das Fluggeräusch, wie gesagt, das Hexengeräusch. Und dann hat man eben so großartige Sachen wie Michael Mertens als Graf von Falkenstein. Wir haben irgendwie
nicht zu verwechseln mit Marita Mertens, ne?
Genau. Ich weiß leider nicht, in welcher Folge das war, aber ich hatte irgendwann mal gesagt, dass ich damals als der Ursprungssprecher vom Graf von Falkenstein, als er leider nicht mehr sprechen konnte, hatte ich mir so gehofft,
dass... Du meinst Eberhard Prüter.
Genau. Mittlerweile leider verstorben, hatte ich wahnsinnig gehofft, dass Michael Mertens die Rolle übernimmt, weil er von der Stimme einerseits ganz anders klingt, aber er hat diesen Charakter, dieses Spleenige, das hat er so verinnerlicht und da möchte ich Michael Mertens bis heute um den Hals fallen, wie er diese Figur verstanden hat. Und das finde ich toll. Genauso, das gilt aber auch für alle anderen. Das gilt auch für die Darstellerin von Bibi, die ja mittlerweile echt Karriere macht. Das gilt genauso für die Darstellerin von Tina, für die gilt dasselbe. Ja. Und das ist echt, also wie gesagt, die Reihe schafft es, die Original-Bibi- und Tina-Welt eben aufzugreifen, um ganz viele moderne Ansätze zu ergänzen und auch, ja, Stoff anzupacken, der auch Erwachsene anspricht. Ich erinnere nur an den vierten Film, den Detlef Buck einzig und allein deshalb noch hinterhergeschoben hat. Ursprünglich sollte es ja eine Trilogie werden. Und er hat den vierten Film deshalb noch hinten angeschoben, weil er mit dem Thema Flüchtlinge und Einwanderung den Grund gesehen hat, noch mal einen Film damit zu erzählen. Ja. Und wie gesagt, ich liebe die Reihe sehr. Ich liebe diese kongeniale Umsetzung einfach. Diesen Wahnsinn, also man muss ja wirklich sagen, teilweise dreht Detlef Buck komplett frei in den Film mit dem, was er da so anstellt. Und die Musik ist super eingängig, das weiß ich allein deshalb, weil bei uns im Auto, ich bin die Einzige, die die Filme kennt, aber wenn wir zu dritt irgendwie unterwegs sind, dann läuft die CD rauf und runter, weil der Vierjährige, der hinten sitzt, diese Musik so toll findet, der hat nie einen Film gesehen. So. Und trotzdem ist die Musik super eingängig und ich finde leider, die Realfilmserie, obwohl sie von den gleichen Leuten ist und obwohl das Casting der Bibi- und Tina-Figuren, die wurden ja neu besetzt, das ist der absolute Wahnsinn. Also natürlich. Da die Casterin, die sich da wirklich zwei Schauspielerinnen gecastet hat, die wirklich so perfekt passen und fast genauso aussehen wie die aus den Filmen, das ist schon ziemlich genial. Aber ich habe da das Gefühl, da fährt Detlef Buck so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Die Filme sind wahnsinniger und wahnwitziger. Und die Serie ist so ein bisschen, die trabt so dahin, würde ich fast sagen. Hast du da mal reingeschaut?
Ich habe sie komplett gesehen. Ich habe sie an einem Abend durchgesuchtet.
Weil du sie so gut fandst?
Ja.
Ach cool, das finde ich interessant. Wie gesagt, da bin ich nicht so der Fan. Ich finde leider auch so die...
Wobei ich sage, klar, die Filme gefallen mir an und für sich auch ein bisschen besser. Eine Serie wird ja auch ganz anders konzipiert und anders aufgezogen. Da hast du einfach eine Handlung, die sich über wie viele Folgen waren es? 10 ungefähr, das so durchzieht. Beim Film bist du da ganz anders in deiner Handhabung.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte da halt nur auch so ein bisschen das Gefühl, weil ja die CDs zu den Filmen, weil die ja auch regelmäßig die Hitparaden und so weiter geändert haben oder die Charts, um mal das neudeutsche Wort zu verwenden.
Gibt es das noch?
da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da hat man bei der Serie schon nur deshalb gewisse Songs in die Handlung eingebaut, damit man einfach so ein Album vollkriegt. Also das fand ich leider, hat mir insgesamt leider nicht so gut gefallen, aber generell stehe ich dem Projekt Bibi und Tina / Bibi Blocksberg Realfilmadaption sehr, sehr wohlwollend.
Da gehe ich mit dir konform.
Fein. Wir haben gerade schon über Bibi und Tina gesprochen, also lass uns doch ganz kurz die Spin-Offs abhandeln, denn es gibt ja zwei direkte Spin-Offs. Bei dem einen muss ich tatsächlich komplett dir jetzt das Feld überlassen, denn ich habe tatsächlich mit Elea Eluanda bisher überhaupt keine Berührungspunkte gehabt, weiß aber, dass die Folge Bibi Blocksberg und Elea Eluanda eine meiner sehr, sehr gern gehörten Folgen ist. Und warum ich bisher an die Elea Eluanda-Serie nicht rangekommen bin, kann ich dir gar nicht wirklich beantworten.
Das könnte wahrscheinlich daran liegen, dass die Serie seit vielen Jahren gar nicht mehr existiert und gar nicht mehr vermarktet wird.
Ja, ich weiß, nur ich hätte mir ja die Folgen, die existieren, anhören können. Ja, klar.
Nee, ich glaube, die Folge mit Elea Eluanda war die 78, richtig?
Kann gut sein,
genau, ja. Genau, es war die 78 und danach ist ja eine neue Serie erschienen. Elea Eluanda, ein Mädchen, das im Rollstuhl sitzt und seine Eltern auch verloren hat. Inhaltlich eigentlich komplett den Zahn der Zeit getroffen, ne? Mit Angst und Verlust und auch viel Mobbing ist dort thematisiert worden. Aber die letzte Folge erschien, glaube ich, 2009 und seitdem ist die Serie abgeschlossen.
Okay, aber lohnt sich deiner Ansicht nach rückwirkend auch noch mal reinzuhören? Oder?
Ich höre die Folgen sehr gerne, ja. Auch fein. Nach wie vor.
Okay, fein. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir da jetzt nicht noch größer drüber reden, weil, wie gesagt, in erster Linie geht es ja hier um Bibi Blocksberg und das soll es dann an dieser Stelle zu dem Thema gewesen sein. Wir haben gerade schon über Bibi und Tina, über die Realfilme gesprochen. Es gibt natürlich auch, was es zu Bibi Blocksberg auch gibt, es gibt eine komplette Hörspielreihe und es gibt mittlerweile auch eine Zeichentrickserie. Dein Verhältnis zu Bibi und Tina?
Sehr gut. Ich bin auch Fan der allerersten Stunde. Die Serie gibt es ja seit 1991. Na, die Folgen 43 und 44 aus dem Bibi-Blocksberg-Universum stammen aus dem Jahr 1989. Mhm. Und die Bibi und Tina-Serie hat sich so gut durchgesetzt. Mittlerweile sind wir dabei über 100 Folgen schon.
Genau, hast du
ist
damals?
Doch Wahnsinn.
Absolut. Zumal es gab ja nicht nur Reiterhof Teil 1 und 2, es gab dann ja auch noch die Reitturnierfolge. Mhm. Hast du damals, wobei es ist halt natürlich super schwer, als du das damals alles gehört hast, warst du ja noch deutlich jünger und kanntest so einen Begriff wie Spin-off wahrscheinlich gar nicht.
Nee, das sagte mir nichts.
Aber hattest du schon vielleicht so ein bisschen im Gefühl, dass man da noch mehr von hört, wenn man sogar noch eine dritte Folge hinten ranhängt? Also hast du geahnt, dass da vielleicht was Größeres draus wird?
So direkt nicht, aber ich habe mich erinnert, ja 1991, ich war 7 beziehungsweise 8 Jahre alt und war auch dann Hörer der allerersten Stunde, ja.
Ach krass, also du hast dann direkt, als das Fohlen rauskam.
Nee, das Fohlen war nicht meine allererste Folge, ich glaube meine allererste war Tina in Gefahr.
Ah, okay.
Und ich habe dann glaube ich mit der Nummer 4 weitergehört, aber dann ging es bei der 1 los, ja.
Okay, verstehe, weil meine allererste Folge, ich weiß von allen Reihen oder von allen Hörspielserien, weiß ich immer noch genau, welches die allererste war, war bei mir nämlich Alle lieben Knuddel.
Oh.
Und das Witzige ist, ich habe mir die Folge damals von einer guten Freundin ausgeliehen und ich habe nicht gerafft, dass das eine neue Reihe ist, weil ich kannte Bibi und Tina durch die Bibi Blocksberg-Hörspiele und dann dachte ich, es gibt halt noch eine Folge Bibi und Tina. Also mein kleiner Kopf kam da nicht recht mit.
Bibi und Knuddel.
Und dann wollte ich mir die irgendwann nochmal ausleihen.
Ja.
Und dann meinte ich, hat mich die Mutter gefragt, ja, weißt du noch, wie die Folge hieß? Und ich meinte, nein, die hieß einfach nur Bibi und Tina. Die hatte keinen Namen.
Okay.
Und dann habe ich erst gerafft, okay, es gibt von Bibi und Tina also auch verschiedene Folgen. Mhm. Und ich habe bis heute ich habe alle gehört. Möchtest du noch deine kurze Anekdote zur Jubiläumsfolge loswerden, Stefan?
Ja, die ist ja vor ein paar Monaten erschienen und es gab am Ende noch ein Kurzhörspiel.
Das Waisenfohlen heißt
das. Das Waisenfohlen, ganz genau. In dem Bibi und Tina so ein bisschen philosophieren, was so in der Vergangenheit alles passiert ist und nehmen Rückblick auf die alten Folgen.
Eine schöne Idee übrigens.
Und da sind dann tatsächlich 2 Pferde namentlich miteinander vertauscht worden. Ich habe die Folge mitten in der Nacht gehört und ich habe gedacht, Springer, bist du total übermüdet oder was ist denn da passiert?
Ja, ich erinnere das auch noch. Ich habe die Folge nämlich das erste Mal gehört, da war ich joggen. Ich höre oft Hörspiele so beim Joggen, weil so 1-2 Folgen, die kriege ich so pro Runde rum. Und dann ich weiß auch noch, wo ich stand, an welcher Stelle in dem Park, wo ich immer laufe.
Da standest du wirklich, ne?
Dann stand ich da wirklich und habe das dann zurückgespult. Und und dann haben wir auch am selben Tag, glaube ich, noch geschrieben und uns darüber ausgetauscht. Und aber ich mag die Reihe super gerne. Ich weiß nicht, was ist deine Lieblingsfolge?
Das Zeltlager.
Ach ja, die mag ich auch sehr. Ich glaube, meine Lieblingsfolge, weil ich mit ihr die höre ich einfach am häufigsten, wenn es mir schlecht geht, ist Mami siegt, ohne dass ich erklären könnte, warum das so ist. Die mag ich super gerne. Aber auch, um eine neuere zu nennen, ich mag auch der Pferdefasching super gerne. Ich finde, die haben schon in den letzten Jahren so, gerade unter den neueren Folgen, einige wirklich starke rausgebracht.
Ja, bei Bibi und Tina ist das so, die Serie war ja von Beginn an recht fertig, ne? Im Gegensatz zum Universum von Bibi Blocksberg, das sich so ein bisschen entwickeln musste. Ne? Mal ist der Bruder verschwunden, dann ist die Oma neu aufgetaucht. Das haben wir so in Falkenstein eigentlich nicht.
Genau. Aber trotzdem, ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren sind die Verantwortlichen hinter der Serie auch immer so ein bisschen dazu übergegangen, pro Folge sich einer bestimmten, insbesondere naturnahen Thematik anzunehmen, um da auch so ein bisschen aufklärerisch zu sein.
Ja.
Seien es nun, Wildgänse, vor einer Weile ging es um das Thema Wildgänse, es ging aber auch schon um das Thema Waldbrand, alle möglichen Tierarten wurden.
Vor kurzem hatten wir Holzdiebe, wir haben über Biber gesprochen, wir haben über Waschbären gesprochen und alles Mögliche. Rehe ohne Ende.
Ja, genau. Also da wird auch in jeder Folge ein neues Themengebiet angesprochen, was ich sehr charmant finde, weil ich finde, trotzdem verzichtet die Folge bis heute, genauso wie Bibi Blocksberg, auf so einen belehrenden Zeigefinger.
Mhm.
Also als Erwachsener nimmt man schon wahr, dass da auch immer was hintersteckt hinter den einzelnen Themen, aber ich finde, man hat nie das Gefühl, das ist jetzt was ist was oder irgendwie so. Dann sind wir mit Bibi und Tina, glaube ich, durch. Ich glaube, wie gesagt, ich liebe den Grafen. Ich liebe die Neubesetzung des Grafen.
Sven Riemann, überragend.
Also wirklich, der hat sich die Rolle so schnell zu eigen gemacht. Mhm. Und ich war so nervös im Vorfeld, weil ich genau weiß, es ist sehr, sehr schwer, diese Rolle genauso zu packen. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass das wirklich gelungen ist. Nun reißen wir einmal kurz zwei Themen an, wo ich nicht so ganz auf der Höhe bin, genauso wie bei Elea Elwanda. Man merkt, also ich bin eher so die Frau für die ursprünglichen Dinge. Denn es gibt mittlerweile sowohl Kurzgeschichten, 12 an der Zahl, und es gibt auch zahlreiche Bücher. Ich habe für Bibi und Tina oder von Bibi und Tina als kleines Kind hin und wieder mal Bücher gelesen. Ich weiß noch, das Zirkuspony und das Herbstturnier, glaube ich. Und soweit ich das in Erinnerung habe, sind das ja einfach nur verschriftliche Hörspielfolgen.
Da habe ich auch eine ganze Menge von, ja.
Also da wird ja auch nicht großartig irgendwie experimentiert, sondern man kann die Bücher, also es ist fast schon ein Hörbuch oder beziehungsweise die Buchvorlage dazu.
Ja.
Und wie sieht das bei den Kurzgeschichten aus? Die gibt es ja als Hörspiele mittlerweile.
Das sind Hörspiele, die werden auch seit ein paar Jahren schon vermarktet. Und zwar sind das alles Geschichten, die kommen ohne Erzähler aus. Mhm. Diese Funktion übernimmt eigentlich Bibi. Mhm. Und wir haben auf einer CD dann zu einem festen Thema dann drei Kurzgeschichten, die immer so roundabout eine Viertelstunde dauern. Erst kürzlich ist ja die 12. Folge, du hast gerade darauf hingewiesen, erschienen. Da geht es zum Beispiel um Hexenbesen, ne? Wo die Junghexen ihre Besen tauschen oder Bibi mal einen Tag ohne Kartoffelbrei auskommen muss, ne? Oder die Hexenbesen plötzlich so ihre Macken haben. Finde ich ganz nett eigentlich.
Aber ich gehe fast davon aus, das sind dann nie die allerkomplexesten Themen, die da abgehandelt werden. Man muss es ja in 15 Minuten unterbringen,
genau,
oder?
Klar.
Aber sind die auch von dem Produktionsaufwand so wie die Hörspiele oder ist das eher vergleichbar mit Hörbüchern?
Nein, das sind normale Hörspiele.
Mit Geräuschen und Geräuschkulissen.
Genau, also so vom Aufbau her findet man da eigentlich keinen Unterschied zu den langen Hörspielen.
Okay, weil es gibt ja auch teilweise, soweit ich das weiß, zumindest von Bibi und Tina, gibt es ja auch Hörbücher oder so.
Genau, richtig.
Und die sind dann vom Aufwand her, hast du das schon mal reingehört? Das ist dann wahrscheinlich wirklich eher gelesen und
ist so. Ist aber nicht so mein Fall, bin ich ganz ehrlich.
Und hat man da dann wahrscheinlich auch nur einen Erzähler, beziehungsweise, und also ist es auch nicht mit verschiedenen Rollen. Und genau, das ist halt, wie gesagt, da ist ja nicht umsonst ein Unterschied zwischen Hörbüchern und Hörspielen. Aber da ist, ja, wenn man so will, für jeden Geschmack was dabei, würde ich sagen. Du wedelst hier gerade so mit einem Buch vor mir rum, nämlich mit einem Manga. Und kommen wir doch einfach mal direkt zum Thema Merchandise. Weil es gibt mittlerweile sehr, sehr viel aus der Welt von Bibi Blocksberg.
Da hat sich unglaublich viel getan. Und wo wir gerade auch von den Büchern gesprochen haben, da gab es im Jahr 2019 den allerersten offiziellen Bibi Blocksberg Manga. Ne? Zeichnungen, wie heißt sie? Hirara Natsume und Text von Olivia Viehweg. Den habe ich bereits im Jahr 2019 gelesen und vor einigen Monaten kam ja auch der zweite Teil raus. Also Bibi und Miyu, also eine japanische Adaption von Bibi Blocksberg, ist mal was ganz anderes. Also ich fand es ganz nett. Darüber hinaus, wenn man mal so in den Fanshop guckt, da gibt es ja auch mittlerweile Malbücher und Kochbücher und weiß nicht, was es noch alles gibt.
Das Kochbuch habe ich mir kürzlich tatsächlich erst besorgt.
Ach, schön.
Da habe ich bislang zwar noch nicht draus gekocht, aber ich wollte dieses Buch in meinem Kochbuchschrank stehen haben. Kurz noch eine Frage zu dem Manga. Das ist eine japanische Künstlerin, hast du gerade gesagt? Das ist eine japanische Adaption.
Genau.
Die für den japanischen Markt gemacht wurde und jetzt wieder ins Deutsche übersetzt wurde?
Nein, oder? Nein, das ist für den deutschen Markt gemacht worden.
Okay, aber einfach im japanischen Stil.
Die Figur Bibi Blocksberg, die kennt man ja in Japan.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen.
Zumindest gehe ich davon aus, dass das der Fall ist.
Also ist tatsächlich einfach eine neue Adaptionsmöglichkeit, hier
genau,
mit Bibi Blocksberg umzugehen. Okay, gut. Dann habe ich noch ganz zum Schluss, einmal kurz noch rasch zum Thema Merchandise. Ich habe exakt ein Bibi Blocksberg, ein bisschen mehr habe ich schon. Ich habe ein Bibi Blocksberg Schlüsselband, weil man kennt das, sobald es irgendeine Marke gibt oder irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin oder irgendeinen Film, wird alles Mögliche darauf gedruckt. Oder wird der Titel und Zitate werden auf alles Mögliche gedruckt. Besonders stolz bin ich auf meine Carla Kolumna Stoffpuppe.
Ah, die ist super, die habe ich auch.
Die sitzt neben meinem Computer zu Hause und wann immer mir nichts mehr einfällt, was ich schreiben könnte, gucke ich Carla Kolumna ein, bilde mir ein, sie guckt mich sehr, sehr böse an und sagt mir, spreng dich nicht so an, ich habe das auch alles geschafft und dann geht's wieder.
Ja, und ich trinke meinen Kaffee fast jeden Morgen aus einer Bibi Blocksberg-Tasse.
Siehst du mal, so haben wir das, Bibi Blocksberg begleitet uns durch den ganzen Tag.
Richtig.
Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben und da würde ich gerne wieder an dich übergeben, denn wir haben zwei Sonderfolgen innerhalb der Bibi und Tina-Reihe, der Bibi Blocksberg-Reihe, Entschuldigung, die Nummer 106 und die Nummer 109. Warum sind das Sonderfolgen?
Ja gut, es passiert ja nun mal im Laufe der Serie, dass man etwas übergreifend arbeitet Und die Folge 106 trägt ja den Titel Der verrückte Staubsauger. Wenn man hört, Bibi und Flowey Powy gehen da in einen Jupiter-Elektromarkt. Da wissen wir genau, wo es herkommt.
Ja.
Na, Schleichwerbung Deluxe, sage ich nur. oder man kann auch sagen, gezieltes Product Placement, wie auch immer. Diese Folge hat man natürlich dann in Kooperation, glaube ich, anderthalb Jahre, bevor sie letztendlich in die Serie eingereiht wurde, aufgenommen. Das Besondere an dieser Folge ist ja auch, dass Frank Schaff, der ja früher der Sprecher von Boris war, dort eine Gastrolle hat.
Aber das hat wahrscheinlich, ist jetzt die Frage, ist das bewusst, also du hast da wahrscheinlich keine Ahnung, ob das jetzt bewusst, ein bewusster Wink in Richtung der Fans ist oder ob das einfach Zufall ist, hast du da irgendeine Ahnung?
Ja, vermutlich wird Zufall gewesen sein. Okay. Man muss ja sagen, Frank Schaff ist ja auch heute noch als Sprecher tätig.
Und was hat es mit der Folge 109 auf sich?
Ja, auch da gibt es eine Kooperation und zwar mit dem Modeschöpfer Kilian Kerner. Die Folge heißt Der Hexenball, ist auch erst als Einzelfolge vermarktet worden und später in die Serie aufgegriffen. Und das Schöne ist ja, Kilian Kerner hören wir auch noch in einer zweiten Folge. Die ist auch noch recht neu und zwar Bibi im Modeatelier.
Eine sehr schöne Folge. Und apropos, wir hören ihn. Wir haben Kilian für eine Folge des Bibi Blocksberg Podcast als Gast.
Ach, das ist ja wundervoll.
Und
ich habe schon mehrfach mit ihm gesprochen, sehr netter Typ.
Und es ist eine sehr, sehr schöne Folge, auf die ich an dieser Stelle verweisen möchte. Es gibt ein Interview mit ihm, da haben wir ganz ausführlich mit ihm über seine Bibi Blocksberg-Leidenschaft gesprochen. Und
er hat ja auch eine Bibi Blocksberg-Modekollektion erschaffen.
Genau, und das erzählt er uns alles in dieser Folge. Und unbedingt da mal reinhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
Ja.
Diese Sonderfolgen sind ja nicht nur Bibi Blocksberg-exklusiv, um das kurz noch anzuführen. Es gibt, wenn ich mich bei Benjamin Blümchen erinnere, gab es eine Folge und als Apotheker, die ja, glaube ich, wo die Folge nur in Apotheken verkauft wurde.
Die hat man auch nicht in die Serie eingereiht.
Genau.
Das hat man mit der Folge Die neue Zooheizung hingegen doch gemacht.
Ach, da wusste ich gar nicht, dass das
Die gab es auch schon zwei Jahre vorher. Und bei Bibi und Tina ist das auch passiert. Mit, ich glaube, mittlerweile sogar zwei Folgen, genau. Da gab es einmal den Freundschaftstag.
Die ist mittlerweile ja integriert, genau.
Und ich sag mal, Victoria und Sarina,
genau.
Die ja abseits der Serie erschienen ist.
Genau, wo ich aber tatsächlich sagen muss, ich war ein bisschen skeptisch, aber die Victoria und Sarina-Folge mag ich sehr, sehr gerne.
Ist eine grundauf solide Folge, absolut.
Genau, und ich erinnere mich noch daran, weil ich ab und an mal so ein bisschen in Foren und so weiter gucke, in Hörspielforen, da gibt es auch noch irgendeine Folge, die hat irgendwas mit einer Schnitzeljagd zu tun. Beziehungsweise irgendwie mit Geocaching oder
das
so.
Das war der Freundschaftstag.
War das sogar die?
Mhm.
Ah, okay. Genau, und das war ja, genau, stimmt. Und die Folge war ja irgendwie als, die wurde doch irgendwie im Rahmen einer Geocaching-Aktion so, oder so veröffentlicht.
Ganz genau
so war das, ne?
Genau.
Es ging gar nicht inhaltlich um das Thema, aber sie wurde im Rahmen einer Geocaching-Aktion veröffentlicht und ist mittlerweile Bestandteil des offiziellen Kanons. Fertig.
War,
um
super.
Das direkt abzuschließen. Das war's. Wir haben, glaube ich, alles, was Bibi Blocksberg so mit sich bringt, an dieser Stelle einmal mehr oder weniger ausführlich abgehakt. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht auf alles so wahnsinnig ausführlich eingehen können. Aber ich möchte mich nicht wiederholen, aber nochmal an dieser Stelle, das hier ist der Bibi Blocksberg Podcast. Und deshalb geht's da eben hauptsächlich drum an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr dafür, dass du wieder an meiner Seite warst, Stefan, heute.
Ich sag auch danke an dich, Antje. Es war wieder eine wundervolle Zusammenarbeit.
Das muss ich auch sagen. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Und ich verweise an dieser Stelle noch rasch darauf, dass ihr im Infotext zu dieser Folge einen Link zu einer Playlist findet, in der sämtliche Folgen, über die wir heute gesprochen haben, das sind zugegebenermaßen nicht ganz so viele wie sonst, aber in dieser Playlist werden diese Folgen aufgeführt. Das heißt, wenn ihr nochmal Details wissen wollt oder nochmal detailliert in irgendeine Folge reinhören wollt, dann habt ihr da die Möglichkeit. So, dann war's das. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und dann hören wir uns irgendwann in den nächsten Folgen, wo auch immer, irgendwann wieder. Ich freue mich sehr. Macht es gut und bis bald.
Auch ich sage wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Euer Springer aus Herten.
Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.